Es gibt ja dieses weltliche Sprichwort, Wiederholung ist die Weisheit, die Mutter der Weisheit. Das ist inhaltlich von der Sache her zwar richtig, aber im Wesentlichen falsch, weil die Weisheit hat keine Mutter. In Sprüche 8 findest du keine Mutter der Weisheit, da gibt es nur einen Vater. Also wir kennen den Vater der Weisheit, aber trotzdem ist Wiederholung wichtig. Weiß jeder, der mal irgendwas gelernt hat oder studiert, wenn du nicht wiederholst, dann ist das weg. Es gibt einen Bruder, der sagt, wenn du was tausendmal wiederholt hast, kannst du es nie mehr vergessen. Musst du tausendmal die Bibel lesen, dann hast du die im Kopf, ne? Wäre doch wunderbar. Dann brauche ich nur das Buch nicht mit rumschleppen, dann kannst du einfach aufklappen im Gehirn und zitieren. Heinz?
Jeden Tag 3 Kapitel bis in einem Jahr durch.
Ich habe auch schon mal probiert in 48 Stunden, das geht auch ohne Pause. Ne? Das ist nur körperlich sehr anstrengend. Gut, also es gibt verschiedene Rezepte, ihr seht. Das wollen wir heute alles nicht machen, aber die Wiederholung, die müssen wir machen, denn wir haben ein paar ganz wichtige Dinge auch hier gelernt, zumindest versucht. Beim letzten Mal, heute haben wir ein wenig auch Publikumswechsel, ja, unsere Kranken sind alle wieder da und so weiter, ist doch wunderbar. Und deswegen ein paar grundsätzliche Dinge zu dem ganzen Thema möchte ich noch mal voranstellen. Frage 1, warum beschäftigen wir uns mit der Offenbarung, die ja nicht Offenbarung heißt, sondern Enthüllung? Warum heißt die Enthüllung? Da haben wir schon 2 Fragen. Ne? Also warum machen wir das? Weil im 3. Vers steht, dass jeder, der das liest und sich damit beschäftigt, glückselig wird. Ich kann euch das bestätigen, weil ich das viele Monate gemacht habe. Und es macht wirklich glückselig. Und deswegen predige ich jetzt ständig darüber, über die Enthüllung. Zwischen der Nordsee und den Alpen, und die Geschwister sind immer alle hoch erfreut, dass sie mal was über die Enthüllung hören, die Offenbarung, Land auf, Land ab genannt, weil da ja sonst so wenig drin gelesen wird. Man traut sich nicht so recht da dran, viel weniger noch dann da Kommentare zuzuschreiben und sowas, also da wird es schon eng. Zweite Frage war, warum heißt es Enthüllung? Ja, weil das da so dasteht. Ne? Das heißt Enthüllung Jesu Christi. Jetzt haben wir natürlich mit dem zweiten Fall unser Problem in Deutsch, dass wir sind da so lateinisch verseucht. Ne? Heinz mag das gar nicht. Jesu Christi ist ja Genitiv, also zweiter Fall aus dem Lateinischen. Wir müssten eigentlich in Deutsch sagen, Enthüllung des Jesus Christus, wobei das U ist auch lateinisch. Wir müssten sagen, Jesus Christus, dann wäre es Christ. Merkst du das? Ne? Das ist alles nicht so einfach. Und da streiten sich die schlauen Leute, wie es denn nur genau sein soll. Also ich bin da relativ beweglich, wenn es um diese Begriffe geht. Aber wichtig ist, es ist eine Enthüllung des Christus. Klingt gut, ne? Des Christus, Heinz, war jetzt deutscher Genitiv. Ja, wir haben manchmal so, wenn es um Sprache geht, gegenseitige Anregungen, und die fließen halt dann mit ein. Das macht das Ganze ja lebendig. Also Enthüllung des Christus heißt doch, entweder wird der Christus enthüllt oder er enthüllt uns was. Ne? Und wir haben gelernt, beides stimmt. Weil der Christus selber wird enthüllt, das werden wir heute nochmal feststellen im Verlauf des Themas, als König, Priester und Prophet. Das macht die Enthüllung. Sie enthüllt ihn uns in diesen Eigenschaften. Und er enthüllt uns selber auch was, nämlich die Heilsgeschichte der letzten rund 10 Jahre dieses Jahrhunderts. Ohne die Enthüllung hätten wir keine Ahnung, was da alles passiert. Da hast du nur beim Petrus den Hinweis im 2. Petrus 3, dass die ganze Erde und der Himmel im Feuer vergeht. Ja, aber Einzelheiten, keine Ahnung. Bei Paulus liest du nur, Gott wird mal allen alles sein. Und am Ende gibt es ihr Lehrer und Abfall und sowas. Ja, Mensch der Gesetzlosigkeit kommt auch noch. Aber wann und wie das einzuordnen ist, wer das ist, wie der aussieht und all sowas, das lernst du dann in der Enthüllung. Und deswegen ist die Enthüllung für uns wichtig. Wir haben noch was gelernt, ist schon länger her, dass nämlich in der Enthüllung mindestens 12 Verheißungen gegeben werden für Siegende. Überwinder heißt das meist in den Übersetzungen. Das wörtlich heißt das die Siegenden. Wer sind die Siegenden? Wenn du die Verheißungen alle studierst, sind das Leibesglieder, die sitzen sogar auf dem Thron. Wer sitzt denn auf dem Thron? Da gehören nur diejenigen, die dem Christus unmittelbar zu seinem Leib gehören und sonst niemand. Die anderen regieren auch mit 1000 Jahre, aber die haben extra Throne. Verstehst du? Also diese Unterscheidung darf man machen. Und dann stellen wir fest, die Enthüllung ist auch für die Leibesgemeinde von eminenter Bedeutung, wenn ich weiß, dass ich der Ausführende zusammen mit Christus bin und nicht der Empfangende. Also wir stehen nicht hier unten und kriegen die Schale über den Kopf gegossen, sondern du bist einer, der sagt, Engel, sowieso, jetzt kannst du kippen, verstehst du? Also wir sind diejenigen, die Ausführenden sind. Das ist kaum zu fassen. Und mancher hat schon gesagt, das ist ja erschreckend. Und ja, es steht so geschrieben, ich darf es glauben und ich frage mich sowieso, warum er da mich für nimmt. Da gibt es bestimmt viel bessere Leute, aber der Herr weiß, was er macht. Verstehst du? Und das sind so Dinge, die sollte man einfach grundsätzlicherweise auch wissen. Und jetzt haben wir das Wort Enthüllung noch, will ich auch noch kurz was zu sagen. Da steht eben Apokalypse und Apokalypto heißt die Hülle wegnehmen. Und wenn eine Hülle weggenommen wird, sollte man eigentlich was erkennen. Und wir haben damals gesagt, wenn die Hülle weggemacht wird, aber es ist kein Licht da, dann kannst du auch nichts sehen. Also ist die Enthüllung zwecklos ohne Licht. Ich brauche Licht, damit ich das sehen kann. Ich habe das Beispiel mit dem Denkmal gebracht. Wenn das Denkmal enthüllt ist und das mitten in der Nacht und der Scheinwerfer geht aus, ja, dann siehst du gar nichts. Also brauchen wir Licht. Und Licht heißt nach dem griechischen Grundtex, die Wurzel, die steckt im Offenbaren drin. Also Offenbarung würde heißen, da kommt Licht, aber da ist kein Licht, sondern da ist nur eine Enthüllung. Und enthüllt ist das schon seit 2000 Jahren. Jeder kann das lesen, der lesen kann. Und wie viele Leute haben Licht? Ja, also, daran siehst du, Licht, Geist ist ja Analogie, biblisch, würde also bedeuten, wenn ich keinen Geist von Gott erhalte, die Dinge zu verstehen, die da stehen, oder zumindest einigermaßen zu begreifen, wir wollen gar nicht davon reden, dass wir das alles verstehen, beileibe nicht, ich maße mir das auch nicht an, trotzdem, dass ich 26 Monate das studiert habe, Wort für Wort, aber glaube gar nicht, dass ich weiß, was da alles steht. Also der Geist Gottes muss uns das offenbaren und dann kannst du sagen, ich habe die Enthüllung offenbart bekommen. Ja, das geht. Ne? Aber nicht, es ist eine Offenbarung. Das ist keine Offenbarung. Es ist eine Enthüllung. Und hier muss ich wieder an Paulus denken, der gesagt hat, ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, weil ich weiß inzwischen nach vielen Jahren, wie schwer das ist, wenn man eingefahrene Begriffe ändern will in dem Sinn der Geschwister. Wir sind ja sehr geprägt von unserer Wurzel her und mir geht das genauso. Und deswegen ist es schwierig, jetzt mit alten Gewohnheiten zu brechen. Ne? Und ich sage gelegentlich auch noch Offenbarung. Und deswegen kann ich das verstehen, wenn du da große Mühe mit hast, Enthüllung zu sagen. Aber wir versuchen das zumindest. Und wir erinnern uns daran, dass es Enthüllung heißt. So, und da haben wir gelernt bis jetzt in den ersten Versen der Enthüllung, was ich schon sagte, dass das glückselig macht. Und du kannst, musst es einfach ausprobieren. Also mir geht das so. Immer wenn ich über die Enthüllung rede, da fange ich an zu glänzen, was ist im Gesicht. Es ist hier kaum zu fassen. Und als ich mich da rangebracht habe, habe ich gedacht, oh, was ein Berg. Ne? Da war so ein Riesenberg vor mir. Und dann haben wir eine ganz kleine Schippe genommen und haben immer ein bisschen weggeschippt. Und nach vielen Monaten ist der Berg auf der anderen Seite. Gell? Also man muss da langsam dran gehen. Ja, da haben wir gelernt, dass der Christus, der sich da enthüllt und der uns etwas enthüllt, dass der auch der Treue genannt wird und der Zeuge und der Erstgeborene der Gestorbenen, der Wahrhaftige, dass es um sein Blut geht, das uns die Erlösung gebracht hat. Und dass er König und Priester ist, das war eine Hürde im ersten Teil. König und Priester, wenn du ein Teil von dem Christus bist, bist du auch Priester. Und da sagen viele, das was für Israel, was geht uns das an? Wir sind keine Priester. Aber hätte Jesus Priester sein können? Wo mussten denn die Priester herkommen in Israel? Aus dem Stamm Levi, gell? Und was war Jesus? Ein Jude. Ein Jude wird Priester. Und jetzt sagen wir, nee, geht uns nichts an. weil wir keine Leviten sind, gell? Das ist was für Israel. Wenn ich Teil des Christus bin, bin ich König und Priester als sein Leib in der ausführenden Funktion. Es war schweigend. Ein Bruder hat mich angerufen, hat gesagt, ja, ich bin richtig erschrocken, als ich das gelesen habe, aber ich schreibe das ja auch nochmal auf, gell? Und ja, so also manchmal ist ja gut, wenn man erschrickt, gell? Weil man muss mal neu nachdenken. Das ist ja keine Sache der Selbstüberhebung oder dass wir jetzt stolz werden und sagen, was wir für Kerle sind, gell? Sondern im Gegenteil, das macht dich ja demütig und du fragst dich, wie, womit habe ich das verdient? Ja, natürlich mit gar nichts, gell? Das ist eben Gnade. Er sucht die Leute aus, die er für das und jene benutzt. Und wenn er dich ausgesucht hat, kannst du überhaupt nichts dagegen tun. Paulus auf dem Weg nach Damaskus, ich komme heute nochmal drauf, hoffentlich, der hat sich das nicht ausgesucht. Der war auf dem Weg, Leute, die zu Jesus gehören, umzubringen. Und dann sagt Jesus, Schluss, jetzt arbeitest du für mich, gell? Solchen Eifer, die können wir gebrauchen. Also er dreht die Leute gerade um. Da Paulus auch sagen, lass mich in Ruhe, nein, will ich nicht, ja, ich will jetzt morden. Und er hat gleich kapiert, wo es lang geht, hat gesagt, was muss ich jetzt tun? Verstehst du? Und so arbeitet Gott. Also wir sind König und Priester zusammen mit ihm, wir sind sein Leib, er ist das Lämmlein in der Enthüllung, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Letztes Mal hieß es, er kommt mit den Wolken, da haben wir gesagt, was sind Wolken? Nicht die schönen Wetterwolken, sondern Zeugen, Personen. Gerechtfertigt wurden Heilige, sagt der Hebräerbrief in Kapitel 12. Also das sind Heilige, die haben schon den Weg geschafft durch Sterben hin zu ihm. Und diese Wolken als Zeugen bringt er mit. Jedes Auge wird ihn sehen, war ein ganz neuer Schritt in der Heilsgeschichte. Bei der Entrückung sieht ihn niemand. Nur die, die entrückt werden, kriegen das mit. Und jetzt jedes Auge wird ihn sehen. Ja, sagen die Leute, jetzt gibt er das Fernsehen. Ganz modernes, neudeutsches Wort, Public Viewing. Ne? Kein Mensch weiß, was das ist, wenn er es nicht erklärt kriegt. Ja, das, sowas gibt es dann, aber nicht mit Bildschirmen, gell? Da rollt der Himmel auf und dann kannst du durch den Himmel gucken. Das Firmament, das wird weggemacht und dann siehst du den Christus in seiner ganzen Herrlichkeit und zwar überall auf dieser Welt. Da brauchen wir keine hochauflösenden Bildschirme. Das ist Pipifax gegen das, was Gott kann. Und versteht ihr, wie das richtig funktioniert, wissen wir nicht, aber es steht da. Ne? Jedes Auge wird ihn sehen. Ich glaube, dass wie das da steht. Ja, dann haben wir gelernt in dem Zwischenschritt, dass da plötzlich vom Vater steht, er ist das Alpha und das Omega. Ja, wie denn das? Hat Gott einen Anfang und ein Ende? Nein. Wir haben gelernt, das heißt, dass er alles umschließt, dass aus ihm alles ist und wieder in ihn hinein muss. Ohne ihn passiert gar nichts. Ohne ihn hat nichts Bestand. Würde also bedeuten, er ist Alpha und Omega im Sinne des Allumfassenden, der Autorität, der Allmacht, des Pantokrators, des Allhaltenden, heißt er wirklich. Dann haben wir gelernt, das war das Tröstliche beim letzten Mal, dass der Johannes uns auch eine Art Zuspruch gibt. Und manche sagen ja, die Offenbarung oder Enthüllung ist ein Trostbuch. Ja, wo ist da der Trost? Der Johannes sagt, ich bin ein Mitteilhaber an der Drängnis, die alle betrifft. Ja, euer Mitdiener, Mitbruder. Also der Johannes auf Patmos war ja dort nicht freiwillig, sondern weil der Herr ihn dahin geschickt hat in die Verbannung, in die römische Verbannung. Und er hat gesagt, jetzt ist meine Drängnis dieselbe wie eure, nur auf eine andere Art. Wir alle haben unser Drängnis, ob du einen Unfall hattest oder eine Krankheit oder ein Familienproblem oder was immer das ist. Die Drängnisse heute sind oft ganz anderer Art, aber sie sind da. Und deshalb wissen wir, wie Petrus sagt, das geschieht an der Bruderschaft in der ganzen Welt. Und das ist der Trost, das ist der Zuspruch. Und den finden wir auch in der Enthüllung. Wichtigster Vers bisher war der Vers 10. Der wichtigste Vers, der Vers 10, wo Johannes sagt, ich befand mich im Geiste in dem Herrentag. Das ist nicht der Sonntag, der Herrentag, weil am Sonntag geht man in die Kirche, gell? Deswegen ist das der dem Herrn gehörige Tag. Das ist eine spätere Erfindung in der Kirchengeschichte, die mit dem Bibeltext nichts zu tun hat. Der Tag des Herrn oder Herrentag ist ein Tag des Gerichts, das kann man eindeutig nachweisen, wir haben das hier gemacht. Und er befindet sich also, wann oder zu welcher Zeit? Die ist noch zukünftig, gell? Ich muss von euch aus dahin zeigen, gell? Also zukünftig. Also alles, was Johannes sieht, ist zukünftig. Jetzt kann ich doch die Enthüllung nicht deuten auf die letzten 2000 Jahre, wenn da steht, alles, was du siehst, ist am Tag des Herrn. Das kommt alles noch. Deswegen kann ich das auch nicht deuten auf seinen Urlaub in Anführungszeichen auf Patmos oder auf sein irdisches Leben im ersten Jahrhundert. Nein, steht extra da, ich befand mich. Das heißt wesenhaft, wir haben das erklärt, auch an dem Wort, an dem Grundtextwort. Ich befand mich wesenhaft im Geist am Tag des Herrn. Also alles, was du da siehst, kriegt er noch gesagt, soll er aufschreiben. Und alles, was er gesehen hat und alles, was er aufgeschrieben hat, den 7 Versammlungen schicken. Nicht nur die 7 Briefe. Die haben die ganze Enthüllung gekriegt. Jeder hat alle 7 Briefe gekriegt, plus die ganze Enthüllung. Ist uns das bewusst? Da wird meistens fein daneben vorbei argumentiert. Du musst das so lesen, wie es da steht. Alles, was du wahrgenommen hast, schreibe auf und schicke es den Versammlungen. Was sind denn die 7 Versammlungen? Sie sind stellvertretend für die gesamte Ekklesia, sowohl die leibliche als auch die örtliche. Das würde bedeuten, dass durch alle 2000 Jahre hin bis heute die gesamte Enthüllung allen Versammlungen gilt. Der Brief an die Epheser war doch nicht nur den Ephesern geschrieben. Den haben gleich die anderen gelesen. Oder wenn das so wäre, dann bräuchten wir doch den Epheserbrief nicht lesen. Kolosser, Timotheus, was geht uns Timotheus an? Der ist schon 2000 Jahre tot, werden die Leute sagen. Ne? Dabei ist er nur gestorben, ne? Ist ja was anderes. Und ja, was geht mich der Brief an? Der ist an Timotheus geschrieben. Ne? Merkst du was? Und bei der Enthüllung machen wir plötzlich eine Ausnahme. Das sind 7 Sendschreiben, die gehören nur den 7 Versammlungen. Die sind auch noch kirchengeschichtlich auszulegen. Das halte ich für ganz besonders kritisch. Und obwohl doch da steht, alles was du siehst, passiert am Tag des Herrn. Und schreib das mal allen Versammlungen, nämlich von damals, erstes Jahrhundert, bis heute im Jahr 2010. Und das sind Dinge, die sollte man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und deswegen reden wir darüber. So, das war eine lange Wiederholung und Einleitung, aber du hast sicher gemerkt, das ist nötig, gell? Man muss das immer wieder hören. Ich mache nächste Woche, weil wir sind nächste Woche schon wieder hier, ne? Wenn ihr wollt, allerdings nur, dann mache ich das wieder so, vielleicht ganz anders, ne? Aber damit wir, mit uns das bewusst ist und ins Bewusstsein dringt, was da wirklich steht. Ja, deswegen geht es heute weiter beim Vers 12. Der Heinz hat ja die Verse gelesen. Ich lese jeden Vers nochmal einzeln und wir schauen uns mal die Begriffe an, die da drin sind und überlegen wieder, was bringt mir das, wo bin ich da, was hilft mir das weiter und so weiter. Also es gibt auch hier ein paar ganz interessante Ansätze. Vers 12 heißt es, und ich wandte mich um. Ja, da hat einer mit ihm gesprochen. Eins hat gesagt, das reicht ja, wenn du das hörst, gell, dann musst du ja nicht noch gucken. Und wir wollen ja auch alles sehen, ne? Hören und sehen. Ich wandte mich um, die Stimme zu erblicken, welche mit mir sprach. Und mich umwendend nahm ich 7 goldene Leuchter wahr. Ja, da wollte jemand sehen, der mit ihm redet. Und jetzt sieht er 7 Lampen. Ne? Das war die Lampe damals, der Leuchter. 7 goldene Leuchter. Aber in den Leuchtern, inmitten der Leuchter steht ja einer. Das kommt im nächsten Vers dran. Wie hat denn der Leuchter ausgesehen? Hast du dir mal Gedanken gemacht? Also ich habe eine Internetpräsentation gemacht. Da habe ich die 7 Leuchter als 7-armige Leuchter dargestellt. Das müsste ich heute eigentlich ändern, weil ich habe das Gefühl, die hatten nicht jeder 7 Arme, sondern das war nur ein einarmiger Leuchter. Weil wir lesen auch eine Enthüllung bei Pergamos im Kapitel 2, der Leuchter könnte weggerückt werden. dann wären es ja nur noch 6 Leuchter. 7 Leuchter, der 7-armige Leuchter aus der Stiftshütte, wenn wir den zugrunde legen und ihn deuten auf das Licht dieses Kosmos, auf die Darstellung des Christus, ich will gleich noch 2 Bibeltexte dazu lesen, dann würde das doch bedeuten, wenn dieser Leuchter den Christus in seiner Gesamtheit darstellt, nämlich 7 Arme gleich Christus und seine Leibesgemeinde, dann können doch nicht die 7 Gemeinden auch nochmal 7 Leuchter mit 7 Armen sein. Dann hätten sie ja 49 Arme am Ende, gell? Ist das richtig? 7 mal 7 ist 49, habe ich mal gelernt in der Schule. Und könnte es sein, dass jede Versammlung ein einarmiger Leuchter ist und diese 7 zusammen dann die Gänse der Leibesgemeinde und der örtlichen Gemeinden aller Jahrtausende darstellt, bis in die Vollendung, dass der Gesamtchristus dargestellt wird, nur ein Denkanstoß. Als dieser 7-armige Leuchter ist ja klar. Und dass jetzt diese 7 Leuchter, die hier zu sehen sind, jeder einen Arm hatte, könnte sein. Nur als Gedankenanstoß. Es steht nirgends geschrieben, weder dass das 7 sind, noch dass das einer ist. Das kannst du nur schlussfolgern auf die eben geschilderte Weise. Aber der Leuchter, von dem das herkommt, der ist ja für die Stiftshütte gemacht worden. Und weißt du auch wie? Da heißt es in 2. Mose 25, wie das gemacht worden ist. Da hat einer einen Klumpen Gold genommen und hat daraus einen Leuchter gehämmert, in Treibarbeit getrieben. Das muss man sich mal vorstellen, so einen 7-armigen Leuchter aus einem Stück zu machen. Die Kelche und die Knorre von den Röhren, was da alles ist, das ist für mich unvorstellbar. Das kann eigentlich nur der Geist Gottes fabriziert haben in den Männern, die das gemacht haben. Der eine hieß ja Bezalel, glaube ich, im Schatten Gottes. Also der hat im Schatten Gottes hat er gearbeitet. Und dann kannst du so eine Kunst vollbringen. Also aus einem Stück, es gibt ja Bildhauer, die machen ganz tolle Sachen, gell? Und auch aus Metall und alles. Aber sowas aus einem Stück zu treiben, genau wie den Deckel der Bundeslade mit den 2 Cheruben, sowas hat es in der modernen Kunst noch nie gegeben. Das ist einmalig. Also wir müssten jedes Teil einzeln hämmern und dann zusammenkleben oder schweißen oder löten oder irgendwie, ne? Also wie ein Hämmer meiner Uhr aus einem Stück, gell? Das ist unvorstellbar. Ne? Und ich bin sicher, Gott könnte das, weil er weiß, wie die Moleküle dazu zusammengerückt werden müssen. Das können wir nicht. Also das Ding ist aus einem Stück gemacht und in diesem Licht, in dem Heiligen, wo er gestanden hat, da haben die Priester gedient. Und deshalb ist es auch ein Bild auf den Christus. Und wir lesen mal ein paar Verse aus Johannes Kapitel 1, dem Evangelium des Johannes. Im ersten Kapitel wird er von diesem Licht berichtet. Und wir haben hier eine Art Zwischenstation in der Heilsgeschichte, die da geschildert wird. Und da heißt es im Vers 4, in ihm, nämlich dem Christus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes, Zwischengedanke. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glauben. Er aber, der Johannes, war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Und jetzt wieder zu Christus, Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in diesen Kosmos, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. Ja, das glauben nicht alle, deswegen ändern manche da die Übersetzung an der Stelle. Zum Beispiel die Bibel der Leute, wo ich herkomme. Die sagen dann alle Arten von Menschen und so, also erfinden so Klimmzüge, weil es kann ja nicht sein, dass Jesus jeden Menschen erleuchtet. Wo kommen wir denn da hin, gell? Also wir haben es geschnallt, die anderen, die sollen sehen, wie sie kommen. Also das Licht, dieses Licht, ist das Licht des Kosmos, ist das Licht für die Menschen, es ist das Licht für die belebte Schöpfung, für das ganze All eigentlich. Und dieses Licht, wenn wir das heilsgeschichtlich betrachten, fing ja schon in 1. Mose 1, Vers 1 an. Was war denn ganz zu Anfang? Licht, gell? Und wenn wir weiter gucken, dann in der Israel-Geschichte, Darstellung mit dem schon erwähnten Leuchter, dann haben wir beim Johannes hier viele Stellen, wenn es um das Licht geht. Paulus redet von der Erleuchtung. In der Enthüllung haben wir das Licht mit diesem Leuchter und den Leuchtern, um die es hier geht. Und ganz zuletzt, wenn die Heilsgeschichte zu Ende ist, im neuen Jerusalem, was ist denn da das Licht? Da sind wir wieder bei dem Lämmlein und Gott selber, die dort Licht sind. Und wenn du ein Teil des Lämmleins bist, dann bist du auch Licht. Ist das so befremdlich? Guck mal, was der Paulus sagt in Epheser 5, Vers 8. Ich blätter mal dahin. Epheser Kapitel 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Schon mal gelesen oder gehört? Ja, ne? Also warum sollen wir nicht auch Licht im neuen Jerusalem sein? Wenn wir jetzt schon Licht, wo wir sind, Licht im Herrn heißt hier. Licht im Herrn. Ich bin kein Licht. Höchstens eine Traumfunzung, gell? Aber im Herrn sind wir Licht. Stell dir das vor. Und jetzt sollen wir als Lichter leuchten in diesem Kosmos. Paulus fordert uns dazu auf. Ich finde, das ist einmalig, gell? Und jetzt sagst du, ja, in dem neuen Jerusalem, da auf der ganz neuen Erde, in der ganz neuen Schöpfung, da soll ich auf dem Thron zusammen mit Christus Leuchte sein für die dann in die Herrlichkeit gebrachte gesamte Schöpfung. Also eigentlich undenkbar, gell? Aber es fängt hier schon an. Wenn du hier schon glauben darfst, dass du Teil dieses Lichtes in Christus bist, im Herrn, dann dürfte es kein Problem sein, auch den Rest noch zu glauben. Gell? Also freuen wir uns darauf, als die, die das glauben dürfen, auch Teil an diesem Licht zu haben. Ja, die sieben goldenen Leuchter sind, lesen wir dann später im Vers 20, das kommt ja nächste Woche dran, lesen wir dann, das sind sieben Versammlungen. Sind wir hier auch eine Versammlung? Eine örtliche Ekklesia. Paulus unterscheidet da zwischen der Ekklesia des Leibes und der Ekklesia des Ortes. Nur wenn die Mehrzahl steht, sind das Orte, die er meint. Ja, alle Versammlungen, wir können Ekklesia im Deutschen nicht in die Mehrzahl setzen, da haben wir ein Problem mit. Also wir sagen dann halt Versammlung, ist auch in Ordnung. Also die Versammlung ist ein Leuchter. Also sieben Versammlungen, sieben Leuchter. Eine Darstellung der Gesamtheit der Versammlungen, eine Gesamtheit der örtlichen Versammlungen sowie auch der Versammlung des Leibes, kann man durchaus sagen. Und im Philipperbrief lesen wir mal noch was von Paulus 2, Vers 15, was wir denn jetzt damit anfangen. Galater, Epheser, Philipper, Kapitel 2, Vers 15. Da heißt es, auf dass ihr untadelig und unschuldige werdet, nicht seid, gell? Das ist ein Unterschied, ob ich das werde oder bin. Wir haben über Wachstum gesprochen. Also makellose Kinder Gottes inmitten einer krummen und verkehrten Generation, innerhalb der ihr was macht, leuchtet wie Lichthüter in dem Kosmos. Lichthüter. Das ist auch nochmal ein Unterschied zum Leuchter, gell? Also wenn ich das Licht hüte, dann passe ich auf, dass dem Licht nichts passiert. Da muss ich selber noch gar nicht so hell leuchten. Ich nehme alles immer ziemlich wörtlich, ihr wisst das ja. Wenn man das zu Ende denkt, auch da wird nämlich wieder der Wachstumsgedanke deutlich. Wenn ich das Wort hüte, nicht halte, oder das Licht hüte, nicht selber 100% Licht bin, dann drückt das Wachstum aus. Das heißt, ich werde das immer mehr, bis hin zum Ziel. Niemand ist doch heute schon vollendet. Aber wir wachsen dahin. Und wenn ich das doch weiß, dann macht mich das froh und glücklich. Nicht, dass ich sagen kann, ja, ist nicht so schlimm, ich habe daneben gelangt. Sondern ich freue mich, dass er mich zum Ziel bringt und das immer ein bisschen besser wird. Das ist doch das Wunderbare. Also, wir sind hier mitten im Leuchter, wenn wir an den Leuchter denken, voll dran beteiligt. Und ich finde das großartig, dass die Leibesgemeinde auch mit diesem Christuslicht immer wieder verglichen wird und auch die Enthüllung da nicht eine Ausnahme macht. Ja, und inmitten dieser Leuchte, wenn wir heute an die vielen Versammlungen denken, die es gibt, an die mehr oder weniger Worttreuen, wie auch immer, ich will da keine Grenzen setzen, dann steht der Christus mittendrin. Gell? Ich sah inmitten der Leuchte einem gleich den Sohn eines Menschen, Vers 13. Was hatte er an? Angezogen mit einem fußlangen Gewand und zum Brustbereich hin umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Das ist wieder so ein Schmankerl, würden die Bayern sagen, glaube ich, in der Schrift. Ein Gürtel im Brustbereich, was ist denn das? Also wir haben den Gürtel doch hier, weil mir die Hose nicht runterfällt. Und jetzt hat er einen Gürtel im Brustbereich. Aber dazu gleich. Der Sohn des Menschen. Wir haben in der Einleitung schon beim Lied gesungen, der Heinz hat was dazu erzählt, hier, wenn es um den Sohn des Menschen geht. Und dann im Daniel 7, im Vers 13, da will ich nochmal lesen, da steht, ich schaute in, ich lese mal die Dabar-Übersetzung, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, gelegentlich kann man das machen. Heinz, du verzeihst mir, gell? Gut. Ich schaute in Gesichtungen der Nacht und siehe, mit den Wolken der Himmel kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Entrückten der Tage, dem Alten der Tage, haben wir vorhin gehört, und wurde vor denselben gebracht. Also, in der Nacht sieht der Daniel in einer Vision, wie der Menschensohn zu Gott kommt. So könnte man das auch ausdrücken, nach einer freien Übersetzung. Und jetzt wird der Gott, um den es hier geht, Alter an Tagen genannt in den meisten Bibeln. Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, weil das hebräische Wort, was da steht, das hat es mit Antik zu tun. Das klingt so nach Antik. Gell? Antike Möbel sind alte Möbel. Ne? Aber Antik, hebräisch Antik, Lehatik im modernen Hebräisch heißt zum Beispiel versetzen, verrücken, ausrücken und kopieren. Interessant, ne? Was hat die Kopie, so was Modernes, gell? Kopiert hatten wir im ersten Jahrhundert noch nicht, da mussten wir abschreiben. Und kopieren, weil ich denke, das Original ist oben auf der Scheibe und unten kommt, entrückt vom Original, kommt die Kopie raus. Gell? Also die hat mit dem Original gar nichts zu tun, die ist von ihm weggerückt und kommt da raus. Also das wäre für mich die Erklärung, ich weiß es nicht, ist meine Erklärung, muss nicht stimmen. Nur zum Nachdenken, aber es heißt versetzen, verrücken und ausrücken, das steht fest. Und wenn du mal einen Bibeltext nachlesen willst, nicht jetzt, in Jesaja 28, 9, da wird von einem Kind gesagt, dass, wo die Mutter aufhört mit Stillen, es ist weggerückt von der Brust, verstehst du? Da steht das gleiche Wort wie hier, der Entrückte der Tage. Und da kann ich doch nicht alt hinschreiben. Ist das Kind jetzt alt von der Milch oder wie? Also, was heißt denn das, wenn einer von den Tagen entrückt ist? Wenn wir entrückt sind von unserem Alltag, da haben wir meistens Urlaub, gell? Ich weiß, ich das noch leisten kann. Und dann habe ich mit dem Alltag nichts mehr zu tun. Wenn also hier steht, ein Entrückter der Tage, ein Alter der Tage, ein Entrückter der Tage, dann hat er mit den Tagen nichts zu tun, im Sinne von, er steht über der Zeit. Die Tage werden in Stunden gemessen. Also der Gott, um den es hier geht, hat mit dieser Zeit wesenhaft gar nichts zu tun. Er hat die doch gemacht. Er hat die Zeit geschaffen, sonst gäbe es gar keine Zeit. Und davon ist er aber entrückt. Das heißt, wenn die Zeit vergeht, gibt es Gott immer noch. Er ist das Original, die Kopie ist die Zeit, gell? Wenn du an das Kopieren denkst. Und so wird der Begriff entrückter der Tage dann eben erklärt. Wenn das ja nur so liest, verstehst du gar nichts, ist mir schon klar. Aber man muss es eben erklären. Und was hier noch, du willst was sagen? Ja, gut, also hier steht ja noch was von den weißen Haaren, da kommen wir ja dann noch drauf. Aber damit wir verstehen, also der Menschensohn kommt zum Vater Gott, der die Zeit durch Christus natürlich gemacht hat, selber aber mit der Zeit gar nichts zu tun hat. Er steht über der Zeit, er ist der Entrückte der Zeit. Und das finde ich großartig, dass hier Daniel darauf hinweist. Und die ganze Schrift, Heinz hat etliches aufgezählt, spricht ja vom Menschensohn oft, meist von Menschen, aber eben in der Prophetie, wenn es um Christus geht, auch. Und deswegen haben wir doch, Christus wurde Mensch, er wurde der Menschensohn. Und damit in Verbindung ist noch was wichtig, nämlich, dass der Begriff Menschensohn bei Christus meist mit Gericht zu tun hat. Also wenn er so genannt wird, ist das immer, hat es mit Gericht zu tun. Mehrheitlich, nicht immer.
Das heißt ja von den Christen Mehrzahl an der Überwende, wie sie El Shaddai von der Mutter.
Ja, das ist was anderes, richtig. Der El Shaddai, der Gott der Mutterbrust, bei Gott ist männlich und weiblich. Aber wir dürfen nicht so weit gehen, dass wir jetzt eine feministische Bibel machen, die gibt es nämlich schon. Und die ist nicht so besonders toll. Gell? Gott selber ist nach der Schrift immer der Vater. Ne? Der Vater, der auch nährt. Und das Nähren, das El Shaddai heißt auch, der vermag zu tun. Also der Genüge gibt, der alles gibt. Und weil die Brust das Symbol dafür ist, die Shad heißt auch Brust im Hebräischen, aber eben nicht nur, sondern das ist das versorgende Moment, weil die Brust versorgt den Säugling und damit ist es das, was ihm Genüge gibt oder ihm alles gibt, was er braucht. Mehr braucht er nicht, gell, das Säugling. Und das ist das Bild auf Gott angewandt. Deswegen kann man auch nicht sagen, Gott ist eine Frau, weil er der El Shaddai ist. Gell. Gut, dann dieser Menschensohn, in Daniel, drei Kapitel vorher, wird ja von Nebukadnezar berichtet, als der in den Feuerofen guckt und die drei sind da drinnen, er sagt, er sieht ja vier. Und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter, sagt er dann. Ne? Wie ein Sohn der Götter hat er ihn bezeichnet. Und deshalb finden wir in der Enthüllung, wenn es um Menschensohn geht, vor allem ihm in seiner Gerichtsstellung allerdings. In der Enthüllung Kapitel 14 wird ja das Gericht beschrieben mit dem Engel und dem Menschensohn, die den Weinstock der Erde und die Erde selber abernten. Und das Wort für Ernte, biblisch ist ja Gericht. Denk an das Gleichnis Jesu vom Unkraut und vom Weizen. Er hat gesagt, lass alles wachsen bis zur Ernte und dann, wenn das soweit ist, tun wir erstmal das Unkraut sammeln und bündeln und verbrennen und dann ernten wir auch den Weizen. Also Ernten, sagt Jesus, ist Gericht, Gerichtshandeln. Wenn also auch in der Enthüllung der Menschensohn mit der Sichel die Erde aberntet, das wäre jetzt eine Predigt extra, vielleicht kommen wir noch irgendwann mal zu Kapitel 14, weil die Erde und der Weinstock sind ja zwei ganz klassische Symbole für Israel. Also es wird hier Israel geerntet im Kapitel 14. Und jetzt macht dieser Menschensohn ein Gericht an dem verbliebenen Rest des Hauses Juda, könnte man sagen, weil die Erde, Eretz, hat es mit Juda zu tun, der Weinstock eher mit den übrigen Stämmen Israels. Das wäre auch ein Thema extra. Aber wichtig ist, Sohn des Menschen in der Enthüllung ist ein Gerichtsfaktor. Er sieht also hier, als er sich umdreht, zwar den Sohn des Menschen zwischen den Leuchtern stehen, aber der ganze Bericht, der dann kommt in der Enthüllung, weist darauf hin, dass es hier eine Gerichtsfunktion ist. Weil der redet ja dann auch zu den sieben Versammlungen, die ja ein Bild der gesamten Versammlungen aller Zeiten sicher darstellen, weil du findest immer zu jeder Zeit Laodicea, da haben wir schon drüber gesprochen, das hat es seit 2000 Jahren gegeben in verschiedenen Versammlungen, ebenso wie Pergamos und alle anderen. Also da dürfen wir uns nicht auf gewisse Zeiten festlegen lassen. Wichtig ist hier noch in diesem Vers, dass er sagt, der Gürtel, den er hat, der ist im Brustbereich. Da kannst du erstmal staunen, gell? Ich habe meinen Gürtel noch nie hier oben gehabt. Ne? Und ja, was lernen wir daraus? Beim Johannes heißt es mal, dem Johannes, dem Täufer, wo er beschrieben wird in Matthäus Kapitel 3, der hatte ein Gewand mit dem Gürtel an den Lenden, gell? Also hier da, hier rum. Und das kennen wir eigentlich von allen Leuten, dass der Gürtel an den Lenden ist und dass sie damit auch ihren langen Kittel hochgebunden haben, damit sie arbeiten können und sowas, das ist bekannt. Aber ein Gürtel im Brustbereich, wie hier beschrieben wird, gibt es das normal. Also wir finden das nochmal bei den Engeln in Kapitel 15. Da gibt es sieben Engel, die haben die sieben Schalen Thronscharen Gottes. Und die kommen aus dem Tempel Gottes, steht da. Manche sagen also, das können keine Engel sein, weil Engel haben im Tempel nichts verloren. Vorsicht, es gibt auch verschiedene Engel. Wir müssen mal genau klären, welche Art von Engel das ist. Das wäre eine Hausaufgabe oder eine andere Predigt. Und das Wort Engel ist ja auch, heißt Bode. Ne? Was sind das für Boden? Sicherlich keine Engel des Gesetzes, weil die haben da wirklich nichts verloren. Aber das sind ja nicht die einzigen Boden, sondern es gibt noch mehr Boden, die wir als Engel bezeichnen. Das Wort Engel wird auch für Menschen verwendet. Jesus hat seine Engel ausgesandt, steht da, das schreibt niemand hin, sondern er hat seine Boden ausgesandt, schreibt man dann, weil der Mensch, der herumläuft, kann kein Engel sein. Ne? Und deswegen, das, obwohl das im Griechischen da steht, ne? Da steht Engel, aber es übersetzt niemand als Engel. Und so entsteht nicht nur Verwirrung, sondern auch Unklarheit, weil man die Begriffe eben nach Belieben übersetzt und auslegt, ohne auf den Grundtext zu achten und mal zu gucken, warum steht denn da immer Engel? Gibt es vielleicht verschiedene Engel? Was könnten das sein? Wir haben hier schon drüber gesprochen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also dass der Gürtel im Brustbereich ist ein Zeichen für königliche Macht. Das würde also bedeuten, wenn der Menschensohn den Gürtel hier oben hat, ist es ein Hinweis auf sein Königtum, und diese Engel, die sieben, haben offensichtlich auch Regierungsaufgaben, sonst hätten sie den Gürtel nicht da oben. Das muss ich dann daraus schließen. Wäre also eine mögliche Erklärung für diesen Gürtel. Und wenn wir zurückschauen in die Prophetie, gelegentlich habe ich schon darauf hingewiesen, im Sacharja Kapitel 6, da lernen wir doch, dass von dem Spross, der da beschrieben wird, ist ja Christus, der Spross aus Jakob, von dem wird gesagt in Sacharja Kapitel 6, 12 und 13, der wird König sein und Priester auf seinem Thron. Und weil das auch hier manche Übersetzer nicht glauben können, ändern sie hier die hebräische Grammatik und sagen, er ist Priester, es ist auch ein Priester auf seinem Thron. Also mit dem Motto, da sitzt noch einer auf dem Thron. Also sie machen zwei Personen raus. Wenn du wörtlich liest und weißt, dass das Wort treu ist, dann muss man lesen, er wird sein, dritte Person, einzeln, maskulin, steht da männlich. Also er wird sein, nämlich König und Priester auf seinem Thron. Er ist beides. Und es ist bei Sacharja schon hier die Vereinigung von König und Priestertum angekündigt. Und jeder, der Psalm 110 kennt, den Vers 1 und 4, wo es von dem Melchisedek heißt, du wirst Priester sein nach der Weise Melchisedeks. Was war denn das für ein Kerl, der Melchisedek? War der nicht auch König und Priester? Gell? Und das ist da nichts Neues in der Geschichte. Das haben auch die Heiden, die haben auch Könige und Priester in einer Person. Weil das Nachäffer der Originale sind. Immer wenn die heidnischen Religionen biblische Dinge scheinbar auch haben, ist das eine Nachäffung des Originals. Und da dürfen wir nicht hingehen und dürfen sagen, ja, wenn die Heiden das machen, muss das falsch sein. Und jetzt machen wir es nicht, sondern für uns gilt, auch wenn die es falsch machen, dürfen wir es doch richtig machen. Und das trotzdem so darstellen. Also der König und Priester auf dem Thron wird er sein. Das haben wir im Alten Testament schon bestätigt. Und hier die Enthüllung macht das ganz deutlich. Der Menschensohn, der hier beschrieben wird, der ist der Regierende, denk an Kapitel 19, der Herr der Herren, der Regenten der Regenten auf dem weißen Pferd. Er ist der Priester, das siehst du an den ersten beiden Kapiteln, wenn es um die Versammlung geht. Und da ist auch der Prophet, Kapitel 4 bis 19, nur Prophetie. Da erzählt Christus uns die ganze Heilsgeschichte der letzten 10 Jahre. Also dieser Christus in seiner Darstellung als Menschensohn ist ja nicht die einzige. Ihr erinnert euch vielleicht auch nicht, ich sag's euch, wir haben hier schon über die Darstellung des Christus gesprochen in der Enthüllung. Und da gab es 12 oder 14 verschiedene Merkmale von ihm. Einige habe ich heute schon genannt, wie der Zeuge, der Treue und so weiter. Da gibt es auch den ersten und den letzten, da ist ja auch A und O, genau wie der Vater. Ne? Die Begriffe sind ja für beide gleich verwendet, auch in der Enthüllung. Da ist das Lämmlein, der Herr der Herren, habe ich schon erwähnt, Alpha und Omega, Ursprung und Vollendung und so weiter. Also wir finden in der Enthüllung eine komplette Darstellung des Christus. Deswegen heißt es Enthüllung Jesu Christi. In unserer Sprache ist es flüssiger. Enthüllung des Jesus Christus. Ja, da wird uns enthüllt, nämlich in diesen vielen Funktionen. Und eine davon ist der Menschensohn. Und der Menschensohn mit seinem königlichen Gewand ist auch der Richter oder der, der hier Gericht übt. Und das in einem sehr umfangreichen Maß, wie wir noch lernen werden. Wenn man in jeder Predigt so 4, 5 Verse behandelt, Sonntagfrüh, und die Enthüllung hat 400, dann weißt du, wie viele Predigten es braucht, um die Enthüllung zu predigen. Gell? Es könnte sein, dass zwischendurch die Entrückung kommt. Und dann brauchen wir das nicht mehr, weil dann wissen wir da, wenn wir dort sind, schon alles. Und dann wissen wir es ganz genau. Und dann kannst du zu mir kommen und sagen, komm mal her, damals hast du gesagt. Ich so, dann gucke mal, das ist ganz anders. Ne? Und dann werde ich mich mit dir freuen, dass wir dann endlich wissen, wie es wirklich ist. Ja, wie wird der Menschensohn noch beschrieben? Der wird noch beschrieben mit weißen Haaren, Vers 14. Mit Augen wie eine Flamme des Feuers. Was denkst du, wenn du weißes Haar hörst? Jetzt wo? Am Auge. Alt, ja? Schlimm. Ne? Der Menschensohn ist alt. Ne? Ist ein alter Kerl. Was wollen wir mit dem? Ja, da muss man ins Alte Testament gucken. Im Alten Testament, da steht, gibt es zwei verschiedene Worte. Für graues Haar, für das Alte, ne? Das ergraute Haar. Wenn du an Sprüche 16 denkst, wenn einer mit grauem Haar kommt, sollst du aufstehen. Ne? Also müssen wir alle voreinander aufstehen. Gell? Also bei Bernhard, da weiß man nicht so genau, wie die aussehen. Und nein, das weiße Haar hat es mit Weisheit, Herrlichkeit, Göttlichkeit zu tun. Wenn es um alt geht, steht ein anderes Wort, nämlich graues Haar. Das graue Haar ist fürs Alter. Das weiße Haar ist für die Herrlichkeit, für die Göttlichkeit. Also er hat hier weiße Haare. Weiße Haare, das siehst du doch schon mal im Daniel auch, in Kapitel 7 wieder. Der kommt und der Entrückte der Tage hat eine Bekleidung weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes ist wie reine Wolle, sagt die Elberfelder. Reine Wolle, unbeschuldete Wolle, Dauerübersetzung, also was Reines, Schuldloses, das ist auch weiße Wolle, da ist nichts dran, es ist pure, reine, weiße Wolle. Und damit haben wir eine Beschreibung der Göttlichkeit hier vorliegen. Also können wir sagen, Jesus Christus wird auch in der Enthüllung, und das ist ja nicht die einzige Stelle, ja, wir haben ja schon etliches gehört, in seiner Göttlichkeit bestätigt. Er hat Göttlichkeit, das ist mir ganz wichtig. Auch in der Enthüllung, was hier die weißen Haare deutlich machen. Wie sieht es mit den Augen aus und der Flamme wie Feuer? Da brauchst du auch nur ins Alte Testament gucken. Beim Daniel, da heißt es auch, dass von ihm aus, von dem Vater, im Vers 10 ist das Kapitel 7, ein Strom der Flamme ausgeht. Also die Merkmale sind dieselben. Und alleine auch an dem Vergleich der Merkmale kannst du jetzt feststellen, also wenn der Vater im Alten Testament dieselben Merkmale hat wie der Sohn im Neuen Testament, prophetisch, heilsgeschichtlich denkend, muss ich also sehen, hier wesenhafte Göttlichkeit. Anders ist das ja nicht zu erklären. Und wenn es um die Augen nochmal geht, dann lesen wir hier, die Augen sind wie eine Flamme des Feuers. Das ist auch eine Darstellung für Gericht, denn als er mit Thyatira spricht, da verwendet er das für das Gericht dieser Herausgerufenen oder dieser Versammlung. Und wenn wir an Flamme denken, an Licht, Helligkeit, hat es ja alles miteinander zu tun. Erinnere ich wieder an den Paulus nach Damaskus. Der hat das Licht gesehen und was macht er? Der fällt hin, gell? Das hat ihn umgehauen, ne? So ein Licht ist das. Und wenn wir hier den Menschensohn sehen in dieser weisen, göttlichen Herrlichkeit und dem leuchtenden Feuer, was so Gericht und Autorität bedeutet, dann ist das für mich was ganz Großartiges. Also er wird hier in einer ganz besonderen Weise geschildert. Auch mit diesen Attributen, die das Alte Testament schon hatte. Ja, und seine Füße, wie sahen die aus? Vers 15. Da gibt es die sonderlichsten Übersetzungen für. Es ist auch ein ganz schwieriges Wort, das kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Und die Fachleute, von denen ich glaube, dass die am ehesten Ahnung haben, die sagen, es könnte sein, dass das eine ganz besondere Art des Kupfers ist, die am Libanon gefunden worden ist. Weil das heißt eigentlich wirklich Libanon-Kupfer. Seine Füße waren wie Libanon-Kupfer, steht da. Glühend gemacht. Also glühend gemachte Füße. Ja, die Leute, die sich mit Außerirdischen beschäftigen, die sagen ja, wie bei Hesekiel, das war einer vom anderen Stern, gell, im Raumanzug. Und der hatte da so glänzende Füße. Da musste er nicht, wo er hinkommt. Also die Atmosphäre hat er wahrscheinlich nicht vertragen. Und da gibt es auch interessante Darstellungsformen. Aber hier, wenn wir das wörtlich nehmen, würde es also bedeuten, der Fußvergleich, was gibt es noch mit Füße beim Daniel? Weil der Daniel redet ja auch von den Füßen. Da gibt es ein Weltreich am Ende der Zeit, das sind die Füße darstellend aus Eisen und Ton. Ne? Und das taucht nichts, heißt, das hält nicht zusammen. Die Enthüllung spricht auch davon, irgendwann werden wir darüber reden. Und da steht noch dabei, sie vermischen sich mit dem Samen der Menschen. Würde also bedeuten, derselbe Zustand, wie er vor der Flut war, kommt wieder, dass Geister sich mit Menschen vermischen. Das wäre eine mögliche Deutung für die Füße aus Eisen und aus Ton, die eine ganz andere ist, als das landläufig gesagt wird. Aber das nur nebenbei. Wichtig ist, wo ist denn da der Unterschied? Die Tonfüße in dieser Welt bei Christus, feuriges, besonderes Kupfer, so als Darstellung. Manche Ausleger, auch Sprachforscher sagen, das könnte eine Legierung aus Gold und anderen Metallen gewesen sein. Keiner weiß es genau. Es muss auf jeden Fall was Herrliches gewesen sein. Das ist dem aufgefallen. Du guckst den an, den Menschensohn, und siehst, der hat einen Gürtel da oben, ein langes Gewand und die Füße, die glänzen so und sind so ganz besonders. Und daran sehen wir die Augen und die Haare und alles. Also das hat den Johannes richtig in den Bann gezogen. Und er hat erkannt, das ist einer mit göttlicher Autorität. Ja, und die Füße, auch die machen das in ihrer Darstellung hier deutlich. Übrigens auch werden die Füße als Herrschaftsanspruch dargestellt in der Schrift. Alle Feinde sind Füßen Jesu und so weiter. Die Stellen müssen wir auch noch alle mit berücksichtigen. Was die Stimme der Wasser betrifft, der eine hat einen Wasserfall genannt, schon vergessen welchen, irgendwann in Afrika gibt es da einen großen, gell? Wie hieß der? Zambezi, danke. Ich habe an den Rheinfall von Schaffhausen gedacht, weil das näher ist für uns. Und ich schon mal da war, da ist das auch so, Miniatur natürlich gegen Afrika, aber ist schon sehr laut. Also wenn im Hesekiel steht, wenn die Herrlichkeit Gottes in den Tempel einzieht, natürlich der Tempel im Millennium, nicht der heute auf dem Tempelberg, der da mal gebaut wird. Da geht die Herrlichkeit nicht rein, außerdem ist er dazu gemauert. Ne? Wie soll sie da durchkommen? Hat mir das Süleyman gemeint. Aber das wäre kein Hindernis. Nee, im Millennium kommt die Herrlichkeit in den Tempel. Da steht dasselbe. Sie kommt mit einer Stimme wie die Stimme vieler Wasser. Das ist hebräisches Denken, gell? Mit allen Dingen. Eine Stimme ist akustisch wahrnehmbar. Es geht hier also um Akustik, um ein ganz großes, gewaltiges Rauschen. So kommt die Herrlichkeit Gottes in den Tempel. So ist der Christus in der Enthüllung. Dann am Tag des Herrn spricht er. Und stell dir vor, diese Stimme hören Leute, die ungläubig sind. Wir haben schon mal darüber gesprochen, wie erschrocken die da sind. Also es muss für die ein ganz schreckliches Erlebnis sein. Und wir freuen uns darum. Wenn du ein Teil von dem Christus bist, der mit dieser Stimme spricht, ist das auch unsere Stimme. Ja? Also da habe ich nicht mehr so viele Probleme mit der Stimme wie heute, ne? Wenn ich dann diese Wasserstimme mithaben darf. Ja, wir kommen zum letzten Vers. Er hat in der Hand 7 Sterne und ein zweischneidiges, scharfes Schwert und sein Angesicht scheint wie die Sonne in ihrer Vermögenskraft. Ja, ist das nicht herrlich? Also in der Hand hat er 7 Sterne. Was sind die 7 Sterne? Die Enthüllung sagt uns, diese 7 Sterne, Vers 20, sind die Engel der 7 Versammlungen. Die Boten der 7 Versammlungen. Wenn der Vers drankommt, erklären wir das. Heute ist A, die Zeit zu kurz und B, gehört nicht zum Thema, aber Vers 20 kommt später. Aber wir registrieren, es gibt da für jede Versammlung einen, der ist verantwortlich. Und er wird bezeichnet als Stern und als Engel. Und das müssen wir irgendwie zusammenkriegen, aber nicht heute. Gut, also diese sieben Sterne, die gibt's. Das ist eine ganz interessante Argumentation. Und wir lernen hier, dass in Enthüllung 22, 16 Jesus selber sich als Stern bezeichnet. Er sagt, ich bin der morgendliche Stern. Auch dazu später noch. Und so lernen wir hier, dass die Darstellung des Menschensohnes eine ganz umfassende ist in seiner Göttlichkeit, Autorität und seiner Gerichtsautorität vor allem. Und dieses zweischneidige Schwert, dazu will ich noch kurz was sagen, das wird ja oft gelegentlich auch zweimündiges Schwert genannt. Wenn wir an Hebräer Kapitel 4, Vers 12 denken, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert und trennt die Menschen, gell? Und jeden einzelnen selbst, bis auf das Mark heißt es da. Und dieses Wort kann auch zweimündig heißen. Und wenn wir an ein zweimündiges Schwert denken, gibt es zwei Erklärungsformen. A, die Schrift, Hebräisch, Griechisch, wären zwei Münder, die jetzt zu uns sprechen. Dann das zweimündige Schwert, das Schwert frisst sich durch die Menschheit, nämlich wenn Krieg ist, es frisst die Menschen sozusagen. Und vom Wort selber her, das heißt ja im Griechischen, du musst es jetzt nicht lernen, du kannst lesen, je nachdem, wo du das Wort trennst. Also wir können ja ein Wort teilen. Einmal heißt es dies, heißt zwei, dies, Thomas schneiden, ne? Schwert geschnitten, zwei schneidig, oder du trennst schon vor dem S und sagst die, Stomas, und Stoma ist dein Mund. Ne? Also wir haben hier zwei Möglichkeiten und die Übersetzer wissen nicht, was richtig ist, ich auch nicht. Deswegen müssen wir beides so stehen lassen. Es kann beides sein. Ne? Es ist zweischneidig, es gab zweischneidige Schwerter, beiden Seiten geschliffen. Und es gibt auch prophetisch, heißt, ich denke durchaus, das zweimündige, überhaupt kein Problem, ne? Mit Alten und Neuen Testament. Könnte also beides so sein. Es ist aber zu unterscheiden von dem großen und breiten Schwert, was da noch gab, dieses Langschwert. Das hat eine andere Bezeichnung. Ja, und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Ist das nicht herrlich? Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und hier sind wir wieder bei der Darstellung des Christus und seiner Lichtherrlichkeit. Und jetzt schließt sich der Kreis und damit auch die Predigt, gell? Wir haben am Anfang über das Licht gesprochen und über den Leuchter und über das heilsgeschichtliche Licht, über die Entwicklung des Lichtes von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22. Immer bist du mit dem Licht verbunden. Der Christus als Licht und am Ende auch der Christus als Licht in der Gottesherrlichkeit. Am Ende sind wir dabei. Vielleicht waren wir auch am Anfang dabei. Epheser 1, Vers 4, ne? Vor Herabruf des Kosmos, auserwählt in Christus. Ist das so schlimm, wenn wir am Anfang und am Ende Licht sind in Christus und jetzt mal so ein wenig durch die Tiefen dieses Kosmos gehen mit unseren 70 oder 80 Jahren? Das ist ein Hauch in der gesamten Heilsgeschichte. Und wir freuen uns darauf, dass es die Enthüllung gibt und dass wir in der Enthüllung so viel lernen darf. Und das haben wir heute gelernt. Da gibt es sieben Leuchter, und da steht der Menschensohn mittendrin. Wenn wir so ein Leuchter sind, steht er dabei. Und er hat Hände, Haare, Augen, Füße, eine Stimme und ein Angesicht. Und das alles ist göttlich, herrlich, wunderbar. Und jetzt sagen wir nochmal, die Enthüllung macht nicht glückselig, gell? Ja, der Herr segne sein Wort. Amen.